Herzlich willkommen zu Folge 2 von unserem Podcast Nebenwirkung Frau. Mein Name ist Jessica Schneider.
Und ich bin die Elisa König. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Wir freuen uns riesig. In der ersten Folge haben wir ja schon so über das Thema Gender Health Gap gesprochen, also über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Medizin, wie sie behandelt, erforscht, versorgt werden etc. Und heute vertiefen wir das Ganze noch ein bisschen und konzentrieren uns auf das Thema Herzgesundheit. Dafür habe ich dieses kleine Plüschherzchen dabei. Ich finde süß. Das, gell, das ist schon sehr goldig. Und das wird uns auch die ganze Folge über begleiten. Wir haben ja noch einiges vor, dazu gleich mehr. Aber Elli, erzähl mir doch vielleicht erstmal, was verbindest du mit dem Thema Herzgesundheit bei Frauen?
Also ich habe mich eingelesen in die Thematik, selbstverständlich. Mhm. Wenn ich jetzt so überlege, was ich davor über Herzgesundheit wusste, würde ich sagen, okay, Herzinfarkt bei einem Mann, vielleicht auch mit einem mittleren Alter. Ich habe eine Frau nie so wirklich mit einbezogen, muss ich gestehen.
Mhm, ja.
Es war mir nicht deutlich, dass so viele Frauen auch einen Herzinfarkt oder generell unter Herzgesundheitsproblemen leiden.
Wir haben da ja schon letzte Folge so ein bisschen drüber gequatscht, was es da alles so an Themen gibt, wie beispielsweise, du hast es angesprochen, die unterschiedlichen Herzinfarktsymptome. Mhm. Reanimation war auch bei uns Thema. Hast du da irgendwie Feedback bekommen oder mit irgendwelchen Freundinnen mal drüber gesprochen noch über das Thema?
Trifft sich saugut, weil da wollte ich eigentlich mit dir heute noch drüber sprechen. Ich bin gespannt, wie du drauf reagierst. Und zwar eine Bekannte im Nachgang, ne, wir haben über die Sendung gesprochen und die kam zu mir und meinte dann, ja, bezüglich Erste-Hilfe-Kurs, sie ist Lehrerin, muss den natürlich ab und an mal auffrischen und war dann wirklich in so einem Erste-Hilfe-Kurs-Setting. Dann ging es darum, um Herzinfarkt-Symptome, das klassische Armziehen, ne, die Druck auf der Brust, was wir auch das letzte Mal eben besprochen hatten. Dann hatte sie sich eben gemeldet und meinte, dass sie sich halt eingelesen hat und ob denn nicht eine Frau andere Symptomatiken hat wie ein Mann.
Mhm. Sehr gut.
Genau, aber du magst es nicht glauben, was dieser Herr in diesem Erste-Hilfe-Kurs mit ganz, ganz vielen anderen Menschen gesagt hat. Und zwar hat er es bestritten. Also er ist wirklich ganz vehement auf seiner Aussage geblieben, dass das faktisch nicht stimmen würde und hat sie dann tot gemacht. Und das wirklich, also mir fehlen wirklich die Worte, weil das ist wirklich ein Unding, das vor einer breiten Masse auch noch so rauszutragen. Wenn du dann auch, überleg mal, Thema Reanimation oder generell Symptomatiken erkennen und das wissen dann vermeintlich ausgebildete Laien, ist das schwierig oder wie siehst du das?
Ja, also das war ein Leiter, der das gesagt hat, der Leiter des Kurses. Das finde ich halt krass, weil du gehst dorthin, du möchtest was lernen, du möchtest dich weiterbilden und du machst das ja, weil du dann in Notfallsituationen richtig handeln möchtest. Heißt, ich gehe natürlich auch davon aus, dass die Menschen, die mir da was beibringen, dass die wissen, was sie da sagen. Und ich glaube, dass wir sprechen, wahrscheinlich möchte jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren und das ist vermutlich ein absoluter Einzelfall. Aber es ist traurig, dass deine Freundin die Erfahrung gemacht hat, weil auch wir haben recherchiert für die Folge und auch für die erste, für diese Folge. Und da sind uns ja genau dieselben Sachen über den Weg gelaufen wie deiner Freundin, und zwar, dass Frauen andere Herzinfarktsymptome haben als Männer. Das war nicht nur eine Quelle, das sind mehrere Quellen. Und dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, finde ich es dann doch schon heftig, dass das einfach abgestritten wird in dem Kurs oder gesagt wird, nee, das ist nicht so.
Genau, da muss ganz viel Aufklärung geschehen, weil das einfach so nicht weiter gelehrt werden darf. Also wenn man sich dann auch wirklich mit dem Thema beschäftigt und drauf stößt, wie Herzgesundheit eng verkoppelt ist mit Hormonen von einer Frau, wie es in der Schwangerschaft aussieht, wie es, ne, nach der Menopause aussieht. Also es sind ganz, ganz viele Thematiken. Und da können wir, glaube ich, am besten einen Spezialisten fragen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind ja gar keine Expertinnen auf dem Feld, was Herzgesundheit angeht. Also wir können uns einlesen, aber wir haben es natürlich nicht richtig gelernt. Und genau da, du hast es angesprochen, sollten wir wirklich mit jemandem sprechen, der da Ahnung davon hat. Und genau deshalb gehen wir jetzt auch an die SHG-Kliniken in Völklingen und sprechen dort mit einer Oberärztin, der Frau Dr. Sana. Und die kann auch nochmal aus ihrer medizinischen Expertise heraus sagen, wie die Herzinfarktsymptome bei Frauen sind, wie sie bei Männern sind. Gibt es da Unterschiede, gibt es keine? Ich finde, das hören wir uns jetzt mal zusammen an.
Thank you.
Ja, wir sind in den SHG-Kliniken in Völklingen. Heute hier mit Frau Dr. Sana, Oberärztin. Hallo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute sehr für gerne. Uns. Ja, jetzt geht's natürlich um das Thema Herzgesundheit bei Frauen. Und ich bin schon ganz gespannt, was Sie uns dazu erzählen können. Aber vielleicht können wir erst mal damit starten, dass Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen.
Also mein Name ist Rebecca Sahner. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und hier als Oberärztin im intensivmedizinischen Zentrum des Herzzentrums Völklingens tätig. Genau, überwiegend arbeite ich vor allem hier auf der Intensivstation, auch teilweise im Herzkatheterlabor, aber aktuell ist mein Schwerpunkt der Arbeit hier im Team mit den Kolleginnen und Kollegen der Intensivstation.
Also Thema Herzgesundheit definitiv präsent in dem Arbeitsalltag.
Genau, hier sehen wir die Resultate, wie man damit umgeht im Alltag sozusagen.
Was das Thema Herzgesundheit und Frauen angeht, wie war das denn bei Ihnen im Medizinstudium? Hat man da auch so hat man das dann schon damals so gelernt oder war das eher noch so auf den Mann fokussiert? Würde mich jetzt persönlich einfach mal interessieren, wie Sie das so wahrgenommen haben.
Also wir hatten tatsächlich, auch das ist jetzt schon lang her, aber wir hatten noch tatsächlich auch Vorlesungen, da ging es so einzeln auch gerade im Bereich der Kardiologie, natürlich um zum Beispiel auch in der Anatomie, um die Anatomie des Herzens. Herzen, Frauenherzen sind ganz anders aufgebaut. Die sind kleiner, die haben dünnere Wände, die sind anders aufgebaut und auch die Pathophysiologie bei bestimmten Erkrankungen, das muss man wissen, weil das ist anders. Zum Beispiel gibt es auch verschiedene Grenzwerte bei Aortenklappenerkrankungen. Stenosen, also Aortenklappen, wir wissen, dass Aortenklappen anders verkalken bei Frauen, anders stark als bei Männern. Und das muss halt auch in die Graduierung einbezogen werden. Im Studium lernt man sowas, natürlich. Wir haben das auch in den Leitlinien immer mehr drin. Natürlich ist das jetzt in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Also die ganzen Ultraschalluntersuchungen, ja, die machen sie mittlerweile, die werden normiert auf Körperoberfläche und Gewicht. Und das ist halt eben essentiell, weil nur so kriegen sie da auch ordentliche Zahlen raus, die auch Sinn ergeben. Sie können ein kleines Herz von einer 1,50 Meter großen Frau nicht vergleichen mit einem Herz von einem 2 Meter großen Mann. Genauso wenig muss man sich auch mit den Dosierungen das klar machen, ja. Die sind alle am Durchschnitt an Studiengruppen getestet und sie kriegen eine Dosierempfehlung raus, natürlich an Nierenwerte, Gewicht und so schon auch adaptiert. Aber solche Faktoren wie weiblich oder männlich, das geht sehr wenig in diese Faktoren ein. Das muss man halt auch wissen. Ja.
Aber es findet immerhin schon statt im Medizinstudium. Das ist ja schon mal positiv.
Das findet statt im Medizinstudium und Sie müssen sich auch heute noch als Arzt immer bewusst sein bei allen Leitlinien. Sie sollten sich schon dran orientieren, halten, was auch evidenzbasierte Medizin ist, aber Sie sollten einfach auch Medizin mit Sinn und Verstand machen. Und das ist halt auch wichtig. Mit den Leuten sprechen, die Leute aufklären und die Leute einfach ordentlich behandeln.
Wie unterscheidet sich denn das Thema jetzt zum Beispiel bei Männern und bei Frauen? Was sind da so die Hauptunterschiede?
Also man muss ja ganz klar sagen, lange Zeit war das Thema sehr unterrepräsentiert. Also lange Zeit war das gar nicht so im Fokus des Bewusstseins, dass es da tatsächlich auch Unterschiede gibt. Dabei ist das eigentlich ein sehr eklatantes, wichtiges Thema, über das man auch immer mehr aufklären sollte. Weil nicht nur in den Krankheitsbildern unterscheiden sich die Patientinnen im Vergleich zu den Patientinnen, sondern auch eben in der Symptomatik verschiedener Krankheitsbilder, in der Diagnostik, in der Therapie. Und das ist halt ganz, ganz essentiell. Wir können zum Beispiel ein einfaches Beispiel nehmen, den Herzinfarkt. Ja? Also diese klassische Symptomatik, wie man sie so aus den Medien kennt und die immer postuliert wird mit linker Arm ziehen, Brustschmerzen, Kieferschmerzen. Das ist bei Frauen häufig gar nicht so ausgeprägt. Also die Frauen haben häufig eher atypische Symptomatik. Das kann von Oberbauchschmerzen, Angstgefühle, Speisausbrüche, Leistungsminderungen. Und das führt halt eben dazu, dass Patientinnen oft später in die Notaufnahme kommen, oft unterdiagnostiziert werden und auch zu spät erkannt werden. Ja.
Erleben Sie das auch häufig in Ihrem Alltag, dass halt gerade bei Frauen, dass die dann erst später kommen oder auch später den Notruf wählen?
Das ist tatsächlich so. Das sehen wir nicht nur in unserem klinischen Alltag. Da gibt es auch einige Studien drüber. Und deswegen ist es auch essentiell, dass dieses Thema immer mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft auch rückt und dass man darüber auch immer wieder aufklärt und sagt, ein Herzinfarkt muss nicht nur Brustschmerzen machen und nicht nur ziehen in den linken Arm. Und es muss auch sensibilisiert werden, dass Patientinnen mit einem erhöhten kardiovaskulären Risikoprofil, also Patientinnen, die rauchen, die übergewichtig sind, ja, vielleicht auch noch eine familiäre Disposition haben, ein Zucker. Natürlich gelten diese Risikofaktoren auch für Männer, aber diese Patientinnen, die müssen sensibilisiert werden, wenn sie solche Symptomatiken verspüren, also die nicht diesem klassischen Herzinfarkt-Symptom ähneln, ja, dass das auch eben ein Herzinfarkt sein kann.
Jetzt aber noch mal ganz kurz, das Thema Herzinfarkt lässt mich noch nicht ganz los. Okay. Viele Frauen haben wir jetzt schon geklärt, kommen erst ein bisschen später. Wie wichtig ist es denn aber eigentlich, gerade bei einem Herzinfarkt schnell zu reagieren? Also ich weiß zum Beispiel, beim Schlaganfall ist es ja super, super wichtig, innerhalb der ersten Minuten da schon zu agieren. Wie ist es denn beim Herzinfarkt?
Ja, wäre jetzt leicht, wenn ich sagen würde, Herzinfarkt ist Herzinfarkt.
Ja,
so ist es ja nun mal. Ein Herzinfarkt, ja, muss man sagen, gibt es nochmal unterschiedliche Gruppen. Wir nennen das ST-Streckenhebungsinfarkt, also einem transmuralen Infarkt, der durch alle Herzschichten geht. Mhm. Kommt es zu einer Ischämie, also einer Minderdurchblutung dieses Herzmuskels in dem Areal. Jede Minute, in dem Sie das Gefäß nicht wieder öffnen, ist der Herzmuskel nicht durchblutet. Und das führt letzten Endes dazu, dass es da zu Nekrosen kommen kann. Das heißt, Gewebe stirbt ab. Je länger das dauert, desto mehr Gewebe stirbt ab. Das ist wie, wenn Sie eine Pflanze nicht gießen. Je länger Sie da kein Wasser hingeben, desto mehr geht die Pflanze halt ein. Ja, so, genauso ist das. Unser Ziel ist es auch hier in Völklingen, das ist auch so, wenn ein Patient mit Herzinfarkt kommt, innerhalb von 60 Minuten den Draht durchgehen und das Gefäß wieder aufgemacht zu haben.
Ja, finde ich gut, dass Sie das jetzt auch nochmal so betont haben, weil ich finde, das zeigt auch unseren Hörerinnen und Hörern ja, wie wichtig es wirklich ist, das ernst zu nehmen und schnell zu agieren, weil man dann eben noch so viel machen kann. Und je länger man wartet, desto schwieriger wird es ja dann auch irgendwann. Also ist der Herzinfarkt keine typische Männerkrankheit, weil ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen in den Köpfen drin, Herzinfarkt typische Männersache.
Nein. Das ist überhaupt nicht männertypisch. Wir sehen, dass das nur bei Frauen häufiger etwas später auftritt. Mhm. Frauen haben auch andere Krankheitsentitäten. Die gibt es bei Männern zum Beispiel nicht. Wir sehen zum Beispiel spontane Koronardissektionen. Die treten
doppelt
so häufig auf wie bei Männern. Das erkläre ich.
Das ist,
genau. Und zwar sind das kleine Einrisse in den Herzkranzgefäßen, in der Innenwand der Herzkranzgefäße. Ja. Die ähneln ganz typischen Herzinfarktsymptomen. Ja. Streng genommen gehört das auch zu dem akuten Koronarsyndrom. Ja. Es kann aber oft konservativ behandelt werden. Ja. In schlimmen Fällen kann es aber auch zu schweren Infarkten führen. Das ist alles, wie gesagt, sehr komplex und für den Laien, Sie merken es, ist das kaum zu durchblicken.
Ja.
Und deswegen ist das halt auch so eklatant wichtig, dass man die Leute drüber aufklärt, dass man zusammenarbeitet. Das heißt, nicht nur wir Kardiologen müssen uns da ins Boot nehmen, sondern wir müssen auch die Internisten, die Hausärzte, die Gynäkologen. Das ist so ein breites Spektrum. Die Medizin wird immer mehr individualisierter, aber auch immer mehr spezialisierter. Wir müssen schauen, dass wir uns als Team zusammensetzen. Im Prinzip, dass jede einzelne Fachrichtung sich selbst an die Nase greift und sagt, was kann ich tun? Und das ist halt aktuell schon, muss man sagen, ein Thema, was mehr in die Gesellschaft rücken sollte. Ja.
Sie haben jetzt gerade von Aufklärung gesprochen. Wiederum, wie Sie die Schmerzen beschrieben haben, sind die ja sehr, sehr dumpf, sehr wenig.
Können sie sein. Natürlich können sie auch typisch sein, aber oft ist es eben atypisch.
Wie kann man denn da noch ein bisschen mehr sensibilisieren? Wie kann man da vielleicht auch präventiv, gerade was das Schmerzempfinden angeht, agieren, dass einfach ich als Frau mehr unterscheiden kann, was sind das denn jetzt für Schmerzen? Weil es ist ja auch faktisch so, eine Frau hat sehr, sehr viele solche Schmerzen in ihrem Leben, die durch Menstruation stattfinden, die durch Zyklus bedingt, ich glaube auch, wenn man in die Menopause kommt, selbst auch mit der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, so die Umstellung wieder. Wie kann man denn da wirklich sensibilisiert sein und nicht irgendwann sogar hypochondrisch agieren?
Ja, unterscheiden. Wann ist es ein Herzinfarkt und wann
ganz,
nicht?
Ganz,
das
ganz
ist schwer. Das ist auch ein ganz schwieriges Thema.
Das darf aber nicht dazu führen, dass Patientinnen nicht den Arzt aufsuchen.
Das Absolut. Ist ja genau das Problem.
Genau. Also das ist das, was ich gesagt habe. Man muss möglichst die Risikofaktoren, und es ist ja belegt, dass diese Risikofaktoren, also Rauchen, Nikotin, Adipositas, Diabetes, das sind die Risikofaktoren, die zählen für Männer und für Frauen, dass die möglichst gut kontrolliert sind. Und wenn ich als Frau sage, ich habe viele Risikofaktoren, meine Eltern haben Infarkte gehabt, sind am frühen Herzinfarkt verstorben. Jetzt nur, das ist ja viel breiter als nur Herzinfarkt, dieses Thema. Und sie fühlen sich bei Belastung nicht gut. Sie fühlen sich einfach abgeschlagen. Im Zweifelsfall gehen sie zum Hausarzt, im Zweifelsfall lassen sie sich untersuchen, weil das ist letzten Endes das, was eben
das ausmacht. Von einem
kardiovaskulären Tod schützt letzten Endes.
Auch junge Frauen? Oder ist das, würden Sie eher sagen, so ab einem gewissen Alter sollte man da vermehrt drauf achten? Oder sollte ich jetzt auch schon bei so Symptomen hellhörig
also,
werden?
Also man muss natürlich sagen, im Alter sind zum Beispiel jetzt, wollen Sie speziell auf den Herzinfarkt. Mhm. Also es gibt andere Kardiomyopathien, also Erkrankungen des Herzmuskels zum Beispiel, die auch in jüngeren Jahren auftreten. Man muss aber auch sagen, diese klassische Symptomatik, die ich Ihnen jetzt beschrieben habe, diese atypische Symptomatik mit Risikokonstellation, es gibt da auch Score-Rechner. Das kann Ihnen jeder Hausarzt machen. Das ist aufgrund von Schätzungen, aufgrund von Daten, die man hat und so weiter, je nach Risiko und aufgrund von Studien. Diese Risikoscores gelten aber nur in der Regel so ab 50 Jahren. Das heißt, jüngere Frauen werden gar nicht erfasst. Und das ist auch ein großes Problem in der Medizin. Medizin, ja, dass eben auch für diese unterrepräsentierten Gruppen, gerade die jüngeren Patientengruppen, dass es da eigentlich wenig Daten zu gibt.
Ja, das ist so.
Ja, ja, wie ist es denn generell bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Frauen? Das ist ja schon ein großes Thema. Also es ist ja mit eine der häufigsten Todesursachen,
genau,
immer noch.
Neben der Demenz ist es in Europa mit die häufigste Todesursache, genauso wie bei Männern. Ja, also wie gesagt, KHK, Schlaganfall, Herzinsuffizienz, das sind die Herz-Kreislauf, also die Todesursachen Nummer eins sozusagen neben der Demenz in Europa. 42% aller Frauen sterben im Jahr in Europa an einer kardiovaskulären Erkrankung. Diese Zahl muss man sich halt einfach bewusst machen. Ja. Natürlich darf man auch nicht vergessen, die Gesellschaft wird halt auch immer älter. Ja, das ist so.
Ich hatte gelesen, dass Rauchen für Frauen wohl schädlicher sein soll. Können Sie da kurze Auskunft geben, was die Herzgesundheit angeht? Oder gehen Sie da nicht unbedingt mit?
Rauchen ist prinzipiell, egal, bei Männern und Frauen Risikofaktor Nummer eins. Rauchen ist nie gut. Es fördert Flachs und so weiter. Ja, man muss halt sagen, was bei Frauen überwiegt, ist, dass Frauen eben im gebärfähigen Alter eben unter dem Einfluss von Östrogen so einen gewissen Schutz haben. Ja, Östrogene sind Hormone, die wiederum zum Beispiel Stickstoffmonoxid, das ist ein Botenstoff, produzieren. Dieser Botenstoff, der macht die Gefäßwände weich und elastisch. Das sorgt dafür, dass mehr Blut fließen kann, weniger Widerstand da ist und dass Frauen häufiger in jüngeren Jahren keinen Bluthochdruck haben. Ja. Das wiederum bedeutet aber auch, dass wenn dieser Einfluss, dieser schützende, dieser protektive Einfluss wegfällt, dass die Patienten dann eben häufig nach der Menopause umso mehr einen arteriellen Hypertonus entwickeln. Auch Blutfette, die können im Alter ansteigen, auch durch solche gewisse Einflüsse. Patientinnen entwickeln häufiger eine Insulinresistenz, also einen Prädiabetes oder sogar einen manifesten Diabetes. Und deshalb ist es umso wichtiger, gerade auch bei Frauen in den fortgeschritteneren Lebensjahren, also mit Eintritt zum Beispiel der Menopause, dass man dann umso mehr Sekundärprävention betreibt. Das heißt, Sport, Ernährung, Nikotinverzicht, das sind halt die wichtigsten Parameter.
Mich würde noch interessieren, Sie haben gesagt, das Östrogen ist dafür da, um die
Gefäßwände.
Genau, vielen Dank.
Die Gefäße, die nicht, die Herz, nicht nur die Herzkranzgefäße, sondern genau, auch die Herzgefäße, die Aorta, also genau, im Prinzip weich und elastisch zu halten. Ja,
ja. Und wir sprechen hier gerade von der Menopause, dann bezüglich dem Abfall des Östrogenspiegels. Die Schwangerschaft ist aber auch ein großes Thema, was Frauen anbelangt. Wohl, was man so in den Büchern liest, wenn man ein bisschen recherchiert. Inwieweit, ja, kann man da vielleicht ein Häkchen machen und sagen, okay, das und das hatte ich in der Schwangerschaft, deswegen muss ich so und so herzgesundheitsmäßig nachlegen.
Es gibt gewisse Risikokonstellationen für Patientinnen, die schwanger werden und auch Patientinnen, die schwanger sind, aber auch Patienten, die schwanger waren und zum Beispiel einen Schwangerschaftsbluthochdruck entwickelt haben. Diese Patientinnen haben ein erheblich erhöhtes Risiko, auch nach der Schwangerschaft einen Bluthochdruck zu entwickeln. Es gibt auch einzelne Erkrankungen des Herzens, die spezifisch bei Schwangeren auftreten, die Schwangerschaftskardiomyopathie beispielsweise. Das hatten wir schon häufiger zum Beispiel, Patientinnen, die schwanger werden, die durch diese hormonellen Einflüsse eben eine Herzschwäche entwickeln. Ja, die Therapie der Wahl ist eigentlich, also wir hatten, das ging bis zu Patientinnen, die massiv Wasser in der Lunge hatten, die bei der Geburt fast gestorben sind. Das ist schon ein wichtiges Thema. Sie haben das je nach Geburt in Geburtskliniken häufiger. Ja, und das kommt auch schon so einmal im Jahr, sag ich mal, kommt sowas vor. Wenn Sie das so aus der klinischen Erfahrung jetzt rein, Mittel der Wahl ist, sie stillen ab. Ja, sie stillen ab und geben dann Medikamente, die diese hormonellen Einflüsse halt eben behindern und tatsächlich oder halt stoppen. Und tatsächlich zeigt sich oft, dass diese Patienten auch nochmal in ihrer Herzleistung nochmal, sag ich mal, eine adäquatere, eine bessere Herzfunktion erreichen. Wir hatten eine Patientin mal, die hat nur noch quasi, das Herz hat nur noch gezuckt und nach 3 Monaten hat sie wieder eine normale Herzfunktion gehabt. Nachdem sie abgestillt hat, das Kind wurde glücklicherweise, das wurde mit Flasche aufgezogen, dem ging es gut. Wie gesagt, und das ist halt das, was ich sage, da reicht es nur, wenn man sagt, die Kardiologen müssen das wissen. Mhm. Das müssen die Gynäkologen genauso mit ins Boot genommen werden, ja, jede Fachrichtung interdisziplinär zusammen. Ja. Und das ist das in der Medizin. Heute können sie nicht sagen, ich bin jetzt Kardiologe, das bleibt jetzt bei mir. Mhm. Sie müssen mit den Kollegen auch sprechen.
Super krass, was Östrogen auch alles auslösen kann. Auf der einen Seite so voll die Wunderwaffe in Anführungszeichen, so schützt das Herz, und auf der anderen Seite kommt dann die Schwangerschaft oder die Menopause. Dann muss man aufpassen. Sehr viel Positives und auch Negatives.
Und dann würde mich noch interessieren, ich bin selber Mutter und dann bin ich über diese Thematik gestolpert, was Stress anbelangt, also inwieweit da wirklich auch Stress einen Einfluss hat und das auch, ja, eine Unterscheidung gibt zum Mann.
Genau.
Das finde ich auch so so erstaunlich.
Es gibt ja, früher hat man diese klassischen Risikofaktoren genannt, in sämtlichen Sekundärpräventionsleitlinien, da wurde auch gerade zwischen Mann und Frau unterschieden. Irgendwann dann schon zwischen Mann und Frau, je nachdem, wie man sich das machen konnte. Aber es zeigt sich halt auch, dass es Risikofaktoren gibt, die kardiovaskuläre Risikofaktoren, an die man gar nicht so denkt. Dazu gehört Stress, egal ob das hört man ja manchmal noch positiver Stress oder negativer Stress, da können Sie jetzt drüber philosophieren. Stress kann schlecht fürs Herz sein, aber auch so soziokulturelle Einflüsse. Also es zeigt sich häufig auch, das können sie auch in gewissen Studien sehen, dass wie die Patienten groß werden, ja, also sekundär dann sich auch ernähren, ob sie Zugang zu Sportmöglichkeiten haben, zu Bildung haben, dass das eben auch einen Einfluss auf die kardiovaskuläre Gesundheit hat. Kann man sich ja auch irgendwie erklären.
Ja. Also präventiv Sport treiben und gesund ernähren ist auf jeden Fall immer eine gute Sache.
Ist immer gut, ja.
Kann man immer machen, ja. Mich würde eine Sache noch interessieren, was auch sonst. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Also was würden Sie sich denn persönlich in dem Bereich für die Zukunft wünschen, was sich da noch entwickelt?
Also es gibt ja schon gewisse so Frauenherzambulanzen, das hört man immer wieder in den Medien. Es gibt jetzt auch so ein Konsensuspapier von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Da wird das explizit erwähnt, ja, dass man das machen sollte oder machen muss. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass sich alle Fachdisziplinen damit beschäftigen, alle Fachdisziplinen ihren Patientinnen aufklären und gezielt danach fragen und nicht nur diese klassischen Risikokonstellationen im Kopf haben, sondern auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und im Zweifelsfall einfach mal einen Kollegen fragen, vielleicht auch an einer anderen Fachrichtung. Ja, das ist auch manchmal wichtig.
Vielen lieben Dank, Frau Dr. Sana.
Gerne.
Ich bin um einiges schlauer. Ich finde es total faszinierend und spannend und wir sind ja hier tatsächlich noch nicht fertig. Hinter uns liegt ja ein netter Herr, bei dem wir jetzt das Thema Reanimation machen möchten und das schauen wir uns auf jeden Fall mal genauer an. Aber dafür, habe ich gehört, kriegen wir jemand anderen.
Genau,
bekommen wir jemand anderen zugeteilt. Wunderbar, ganz
vielen, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich.
Also von der Theorie zum Thema Herzgesundheit bei Frauen, jetzt zur Praxis. Jetzt aber hier mit einer anderen Person, nämlich Herrn Dr. Metz. Ich habe direkt eine Frage. Wieso liegt denn hier ein Mann?
Das ist eine gute Frage. Ja, da kann ich entgegnen. Wahrscheinlich die meisten Modelle, um es einfach zu machen, technisch sind wahrscheinlich Männer. Aber Sie haben recht, es gibt auch von manchen Firmen ganz explizit weibliche Reanimationspuppen. Ich glaube, man entscheidet sich dann meist für die einfachste Variante und das ist ein Mann. Aber Sie haben vollkommen recht, es gibt auch weibliche Reanimationspuppen. Ja.
Aber nicht bei Ihnen?
Bei uns leider nein. Ja, wir sind leider nur mit männlichen Reanimationspuppen bestückt hier. Ja.
Was wir jetzt machen wollen ist, weil wir ja in Folge 1 schon darüber geredet haben, dass zum Beispiel Frauen seltener reanimiert werden, dass wir generell uns mal mit dem Thema Reanimation nochmal beschäftigen und auch so ein bisschen nochmal die Hemmschwelle abbauen wollen. Zu dem Thema, dass Frauen seltener reanimiert werden, wie stehen Sie denn dazu? Haben Sie auch ähnliche Erfahrungen gemacht oder würden Sie sagen, das trifft in Ihrem Alltag eigentlich nicht zu?
Also, wie Sie schon richtig gesagt haben, Frauen sind in etwa 30-35% der Reanimationen außerhalb des Krankenhauses sind nur Frauen, über 60% sind Männer, da haben sie vollkommen recht. Ich selber habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie eine Hemmung gab, eine Frau nicht zu reanimieren. Es gibt große, sage ich mal, Datensätze aus Europa, speziell aus Dänemark. Da sieht man, dass Frauen manchmal weniger reanimiert werden. Es liegt daran, dass die, je nachdem, was das für eine Gesellschaftsstruktur ist, eher noch im häuslichen Rahmen sind, nicht an öffentlichen Plätzen und dann gar nicht einer Laienreanimation zugeführt werden. Ja? Also man kann vielleicht statistisch schon sagen, dass Frauen seltener laienreanimiert werden. Ich kann aber nicht sagen, dass das nur an irgendwelchen Hemmnissen liegt. Ja.
Würde diese Statistik auch eher auf Rettungssanität, also quasi diejenigen, die vor Ort sind, auch mit der Reanimation gelten?
Da ist eine ganz generelle Statistik.
Ah, okay.
Also das ist aus einem großen dänischen Datensatz zu allen außerklinischen Reanimationen in Dänemark, ob von 2000 bis in die 2020er Jahre rein. Da wurden alle außerklinischen Reanimationen eben ausgewertet und da wurde eben ganz genau geguckt, gab es da eine Laienreanimation oder nicht. Hat, sage ich mal, die skandinavischen Länder sind total vorbildhaft, was Laienreanimationen anbetrifft. Bis zu 80% der Patienten werden dort laienreanimiert, was auch zu einer signifikanten Verbesserung der Überlebenswahrscheinlichkeit geführt hat.
Wie ist es hier? Wissen Sie da so ungefähr,
ja,
wie
klar.
Das ist?
Ja, klar. In Deutschland, ja, also dass die außerklinische Reanimation überleben in Deutschland etwa 11% der Patienten. Das ist wenig natürlich.
Das ist ein ganz schöner Abfall im Vergleich zu dem.
Nein, also nein, das ist nur die Überlebenswahrscheinlichkeit. Ah, die okay. liegt in Dänemark so bei etwa 14-15%. Das liegt auch an einem anderen System. Aber Leitstellenreanimationsrate in Deutschland ist besser geworden. Da gibt es ja mittlerweile Apps. Da gibt es die Telefonreanimation über die Leitstellen. Da liegen wir so bei 40-50% so in dem Bereich, was Leitstellenreanimation anbetrifft. Das ist besser geworden.
Wie funktioniert eine Telefonreanimation? Also man holt sich eigentlich Hilfe für einen Laien, der dann, also dann macht man das quasi zusammen.
Genau, sie rufen, na, wenn sie einen Notfall haben, dann rufen sie die 112 an, die Rettungsleitstelle, schildern ihren Notfall und der Rettungsleitstellendisponent, der leitet sie im Endeffekt an, geht mit ihnen durch, ob der Patient Lebenszeichen hat. Wenn das keine Lebenszeichen vorhanden sind, dann sagt er ihnen, was zu tun ist. Er sagt, dann stellen sie ihr Telefon auf Lautsprecher, der bleibt bei ihnen, leitet sie an und zeigt, wie man praktisch telefonisch, wie man den Patienten weiter reanimiert, bis dann der Notarzt, der Rettungsdienst eintreffen. Oder auch eben Laienhelfer zum Beispiel über die Apps. Das ist im Saarland ja die Saarretter-App, was ein ganz tolles Projekt ist, wo Menschen mit einer gewissen medizinischen Qualifikation sich anmelden können. Und wenn die in einem gewissen Umkreis von einer Reanimation sind, werden die über ihr Handy kontaktiert und können dann zu den Patienten. Das ist ganz unabhängig, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben keine Berührungsängste oder Hemmschwelle. Das wundert mich nicht. Sie sind ja auch Arzt. Stellen wir uns mal vor, der Herr ist in dem Falle kein Herr, sondern eine Frau und wir würden diese Person jetzt gleich reanimieren wollen. Gibt es da irgendwelche Unterschiede bei der Reanimation zwischen Mann und Frau?
Das können wir ganz einfach machen. Da gibt es keine Unterschiede, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Man reanimiert eine Frau genauso wie einen Mann. Natürlich sind die anatomischen Verhältnisse manchmal etwas anders. Ne? Gerade die weibliche Brust kann da manchmal im Weg sein oder auch nicht. Nichtsdestotrotz, wir können das gleich praktisch einmal demonstrieren, da würden wir nichts anders machen. In Besonderheit sind ein bisschen schwangere Frauen, gerade in der fortgeschrittenen Schwangerschaft, wenn der Bauch extrem groß ist, dann kann durch das Kind, durch die Gebärmutter, die sich verlagert, die untere Hohlvene, also eine große Körpervene, zusammengedrückt werden. Und dann empfiehlt man eher eine Linksseitenlage, also dass man die Patientin dann etwas auf die linke Seite dreht und dann genauso reanimiert, wie man das sonst machen würde. Ansonsten gibt es da eigentlich keinerlei Unterschiede. Das wäre die einzige Ausnahme.
Okay, das mit den Schwangeren ist mir auch neu. Mhm. Das wusste ich nur nicht. Wusstest du das, Abby? Mhm. Nein. Okay, super.
Also mir wäre jetzt die Frage, gibt es auch Dummies mit einem schwangeren Bauch, aber das ist ja, gibt es?
Gibt es auch, absolut. Okay. Ja, es gibt eigentlich im Simulationssegment, gibt es alles vom Neugeborenen, vom Säugling, Männer, Frauen, da gibt es eigentlich alles. Gerade aber bei der Reanimation, weil das bis auf die Schwangere beim Erwachsenen eigentlich keinen wirklichen Unterschied in der Technik macht, hat man sich hier für so eine eher neutrale Puppe, nenne ich das mal, mit ein bisschen männlichen Aspekt entschieden.
Ich meine, aber beim DRK oder so wäre es ja schon sinnvoll, auch Frauenpuppen zu haben, weil wenn es ja diese Hemmschwelle gibt, dann wird die ja nur abgebaut, indem man auch an, sage ich mal, Frauenkörpern vielleicht trainiert, also mitunter. Aufklärung ist, glaube ich, auch eine Sache, aber ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, direkt an so einer Puppe selbst das dann nochmal zu erfahren.
Ganz sicher, ne? Also ich denke immer, Simulationen am möglichst realistischen Objekt ist immer das Allerbeste. Ich denke, das ist auch sehr stark soziokulturell geprägt, wie stark da die Hemmung ist, ob man das tut oder nicht. Ich denke aber, in Mitteleuropa im Normalfall habe ich es in meinem Alltag als Notarzt oder hier auch als Intensivmediziner eigentlich noch nie erlebt, dass es da Hemmungen gab.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal so eine Reanimation, oder?
Sehr, sehr gerne. Meine ist nämlich länger her und ich bin gespannt. Das. Ich hoffe, ich muss es nie einsetzen, aber es ist immer gut, wenn man es
sehr
kann.
Gut. Dann würde ich einmal vielleicht kurz Ihnen vormachen, wie man so ein bisschen vorgeht, was ja entscheidend wäre. Und dann würde ich sagen, geht es an die praktische Übung speziell für Sie. Ne?
Auf jeden Fall.
Also das Entscheidende ist ja, wann reanimieren wir einen Menschen? Wir reanimieren einen Menschen, wenn er keine Lebenszeichen mehr hat. Sprich, kein Bewusstsein, keine Atmung. Und dann wird er spätestens auch keinen Puls mehr haben irgendwann. Für den Laien gilt, kein Bewusstsein, keine Atmung, heißt Beginn der Reanimation. Wie machen wir das? Wir sagen jetzt einfach, es ist eine Frau, das ist Frau Schmidt. Ja,
wunderbar.
Nicht der Herr Schmidt. Sagen wir, Herr Schmidt, guten Tag, können Sie mich verstehen? Herr Schmidt reagiert nicht, dann kann ich hier so ein bisschen reiben oder klopfen. Einen Schmerzreiz setzen, nennen wir das, da kommt nichts. Dann würde ich den Atemweg so ein bisschen überstrecken und einmal gucken, habe ich so in etwa 10 Sekunden Zeit, atmet der Patient. Ich würde jetzt sagen, ich stelle keine Atmung fest, haben wir damit schon eine Reanimationssituation. Jetzt ist das Allerwichtigste, erstmal Hilfe rufen. Wenn Sie allein wären, würden Sie jetzt erstmal die Rettungsleitstelle anrufen, sagen, hier ist jemand, die Adresse, der atmet nicht, der ist nicht bei Bewusstsein und dann würden Sie mit der Reanimation beginnen. Also Bewusstsein, keine Atmung, dann gucken wir jetzt einmal, dann würde ich den Brustkorb so gut wie es geht freimachen. Ja.
Bei einer Frau kann man dann BH auch anlassen etc.?
Den kann man anlassen, der kann stören, weil man dann natürlich auch Druckmarken machen kann, je nachdem. Im Endeffekt sollte man da keine Scheu haben und den einfach zur Seite machen. Wir würden den dann sogar aufschneiden, wenn da irgendwas ist. Ne? Das im professionellen Kontext. Also stellen fest, nochmal wiederholt, kein Bewusstsein, keine Atmung. Wir haben Hilfe gerufen und jetzt fangen wir mit der Reanimation an. Wo drücken wir? Wir machen das ganz einfach. Wir gucken uns den Brustkorb an und dann das untere Drittel des Brustkorbes in der Mitte, also auf dem Brustbein, das tastet man. Da legt man die Hand, am besten die Handballen auf, streckt die Arme durch und fängt an zu reanimieren. Ja? Am besten nimmt man die Kraft aus dem Oberkörper, also nicht nur mit den Armen, sondern bei durchgestreckten Armen in etwa 100 bis 120 Mal pro Minute drücken. Ganz wichtig, wenn Sie drücken, auch immer wieder das Herz entlasten, ja, sprich drücken und entlasten. Das ist ganz entscheidend, damit sich das Herz, der Thorax, wieder mit Blut füllen kann und man dann wieder über die Kompression wieder einen suffizienten Auswurf von Blut hat.
Wie tief sollte man drücken?
So in etwa 5 Zentimeter kann man sagen, ja. Das ist gar nicht so wenig.
Ja,
ne?
Das ist schon ein bisschen was.
5 bis 6 Zentimeter tief.
Also man muss halt schon auch fit sein. Also das ist eigen, ne? Weil absolut. Wenn Sie sagen 100
Drücker, bis 120
das, das
Mal,
ist, genau. Das ist viel.
Und ich habe gesehen, Sie waren jetzt so ein bisschen, vielleicht habe ich mir es auch nur eingebildet, aber Sie waren eher links und unterwegs.
Ja, genau. Also ich lege meinen, also eigentlich mittig.
Aufgepasst.
Das ist natürlich mit einem großen Handbein hat.
Ach so, okay.
So ein bisschen die mittige Seite. Genau. Ne?
Okay.
Aber mittig vielleicht.
Macht man nichts falsch.
Machen Sie gar nichts falsch.
Das heißt, von der Seite könnte ich jetzt gar nicht reanimieren.
Doch,
oder
selbstverständlich.
Könnte ich?
Natürlich.
Also ich würde jetzt
Arme durchdrücken, genau. Handbein. Jawohl.
Und dann
auch richtig entlasten, ne?
Ja.
Tief reindrücken und entlasten.
Ah, okay.
Genau. Und schneller, ne? 100 bis 120 Mal pro Minute. Ne? Hier auf der Puppe können Sie sehen, das geht hier so in die 5 Zentimeter.
Hm?
Das machen Sie sehr gut. Und immer entlasten, auch richtig entlasten.
Die Frage ist, wie lange ich das so machen könnte.
Genau.
Ja,
am besten,
wow.
Bis Hilfe kommt.
Ja.
Was wir im professionellen Kontext, wir wechseln alle 2 Minuten den Helfer. Man weiß auch aus ganz vielen Untersuchungen und Studien, die Qualität der Herz-Lungen-Wiederbelebung, die lässt extrem nach.
Mhm.
Und immer so eine ganz oft gefragte Mythos oder eine Frage, die Menschen immer stellen. Sie können ruhig weiterdrücken. Wenn
ich wollte sie nur entlassen.
Aber es wäre mal, nee, aber es ist wirklich.
Es gibt
das
ja
ist
immer den Mythos auch Mund-zu-Mund-Beatmung.
Mhm.
Das ist ja so eine Riesenhemmung, die Menschen haben.
Ja.
Man kann das machen, dass man sagt, man drückt 30 Mal und man beatmet 2 Mal. Die Reanimationsleitlinien sagen aber ganz klar, das Wichtigste ist das suffiziente Drücken.
Mhm.
Ich kann verstehen, dass man Hemmungen hat, da auch Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem fremden Menschen zu machen, aus Infektgründen oder sonstigem. Das Wichtigste ist helfen, nicht nichts tun, drücken. Und das Beatmen kann man zurückstellen. Man darf das machen, dass man 30 Mal drückt und 2 Mal beatmet. Aber ich weiß, was für Hemmungen das sind. Und auch so eine Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung ist auch nicht sehr effektiv.
Hm.
Daher ist das Entscheidende, sich aufs Drücken konzentrieren, bis Hilfe kommt.
Also gefühlt eigentlich so lange drücken, bis einem die Kraft ausgeht und in der Hoffnung, dass dann schon jemand da ist, der helfen kann.
Genau, dass man dann sagt, ich kann nicht mehr, können wir uns gerade abwechseln.
Ja.
Also haben doch schon gut gedrückt. Das sah schon anständig aus.
Ja, die Frage ist, wie gesagt, wie lange man das macht.
Total,
aber natürlich mit Adrenalin funktioniert das auch nochmal anders und man will ja Leben retten.
Ja,
aber
genau.
Jetzt habe ich Sie gerade eben unterbrochen, wie Sie gesagt haben, die Qualität lässt nach. Was genau meinen Sie damit?
Der Auswurf. Also man merkt, man wird schwächer, wie man drückt.
Die
und
Kraft.
Die Kraft einfach lässt nach und damit auch der Blutauswurf aus dem Herzen. Ne?
Ja, okay.
Ja.
Okay, also im besten Fall wäre die Reanimation jetzt erfolgreich.
Ich hoffe doch, wenn ich es irgendwann
mal machen
würde.
Was machen wir dann?
Genau, dann sollte eigentlich schon Hilfe da sein. Im Saarland ist die Hilfsfrist ja bei etwa 12 Minuten. So schnell sollte eigentlich ein Rettungswagen beziehungsweise dann auch ein Notarzt irgendwann bei Ihnen eintreffen. Und die würden dann die weitere Versorgung übernehmen und den Patienten dann stabilisieren und dann in das geeignete Krankenhaus verbringen im besten Fall.
Was würden Sie denn jetzt vielleicht noch den Menschen, die uns zuhören, mitgeben im Thema oder in Bezug auf das Thema Reanimation und vielleicht auch für die Menschen, die eine Hemmschwelle haben, was das angeht?
Also das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts tun. Sie können da nichts falsch machen. Wenn man helfen möchte, ist das immer gut. Entscheidend ist eben Hilfe holen rechtzeitig und keine Angst vor der Laienreanimation haben. Und es gibt immer wieder Kurse vom Roten Kreuz, von den Hilfsorganisationen, auch nochmal so ein Auffrischungskurs, so analog auch zum Führerschein-Erste-Hilfe-Kurs. Wenn man sich da nicht sicher fühlt, sowas nochmal besuchen, damit kann man wirklich Leben retten.
Hinschauen und nicht wegsehen.
Das ist das A und O, genau.
Super, dann sind wir doch schon um einiges schlauer. Elli, ist noch was offen bei dir? Nee, ich danke für die Auffrischung.
Gerne,
und,
sehr gerne.
Und ja, das ist was, was essentiell ist. Und danke für den Einblick. Und
sehr
ich glaube,
gerne.
Dann haben wir keine Fragen mehr, oder?
Nö, ich bin wunschlos glücklich.
Ich bin ja überwältigt, weil da ganz, ganz viel dabei war, was ich vorher noch gar nicht wusste und was jetzt neu für mich ist. Und ich glaube, dir geht's da ähnlich, oder?
Absolut. Also mir geht's da wirklich sehr, sehr ähnlich. Also da waren 2, 3 Hard Facts, wo ich mit den Ohren geschlackert habe.
Wo hast du denn mit den Ohren geschlackert? Das interessiert mich natürlich.
Also speziell bei der Frau Dr. Sana, wo es um die hormonellen Unterschiede während der Schwangerschaft auch geht und inwieweit die wirklich Auswirkungen auf das Herz haben und dass das wirklich so essentielle Auswirkungen hat, wo ich mir dann auch wiederum denke, wenn wir dann nochmal auf unsere erste Folge zurückgehen mit Gender Health Gap und eben die wissenschaftliche Lücke, wie kann es sein, wenn hormonelle Unterschiede bei einer Frau eklatant sind, dass sie bis jetzt nicht wirklich Beachtung gefunden haben.
Aber ganz kurz dazu,
ja.
Weil du bist ja selbst Mami?
Ja.
War dir das während deiner Schwangerschaft auch bewusst gewesen, dass das da eine Rolle spielen könnte?
Nee, natürlich wirst du ja auf alles gecheckt. Ne? So insbesondere, wenn du mit Zwillingen schwanger bist, dann ist das, also dann wirst du schon engmaschiger kontrolliert. Aber nee, kein Arzt sagt dir wirklich, dass das jetzt problematisch ist. Und da fand ich auch, was sie so schön gesagt hat, dass sie findet, dass die unterschiedlichen Bereiche in der Medizin Hand in Hand arbeiten müssen und eben nicht, das weiß ich jetzt nicht. Also so getrennt
betrachtet, dass
genau.
Man das zusammen sieht und dass der Gynäkologe auch weiß, das hat Auswirkungen auf die Herzgesundheit und umgekehrt. Ja,
weil
super
dann,
spannend.
Weil dann würdest du vielleicht auch mehr von deinem Gut, ich habe wirklich einen tollen Gynäkologen, aber dann würdest du wirklich vielleicht auch mehr von deinem Gynäkologen irgendwie darauf hingewiesen werden, dass das und das Problematiken mit sich ziehen kann. Sei es zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes, dass das wirklich auch im Nachgang noch wirklich Problematiken herausstellen kann, was die Herzgesundheit angeht.
Ja, mir war das auch, gerade was das Thema Schwangerschaft angeht, gar nicht so bewusst, dass eben das Thema Herzgesundheit da auch mit verknüpft ist. Also das ist total spannend. Wusste ich aber auch vorher einfach auch nicht. Und das, ja, sie hat ja auch ein Beispiel genannt. Das fand ich ja dann auch schockierend, wo dann die Frau, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, abstillen musste.
Genau, ja, ja.
Und danach hat sich ihr Herz wieder regeneriert und alles war super. Und total verrückt, ja.
Wirklich. Also was das für Auswirkungen mit sich bringt. Und natürlich auch als Mutter, ne? Als Mutter gerade, ja, wie wichtig oder wie schädlich Stress sein kann für die Herzgesundheit. Und da muss ich aber sagen, also das fand ich super gut, dass sie das erwähnt hat. Aber mich als Mama hat es im Nachgang interessiert, wie kann ich mich denn besser schützen? Also was kann ich denn präventiv machen? Aber da merkt man ja, das hat sie selber ja auch gesagt, dass man gewisse Faktoren noch gar nicht richtig dass man das noch gar nicht richtig weiß, wie viel die wirklich Auswirkungen haben auf die Gesundheit eines Herzens.
Ja, also sie hat ja gemeint, präventiv, das ist ja auch das, worauf wir als IKK Südwest ja viel Wert legen. Gesunde Ernährung, Bewegung, schon von früh an sich damit auseinanderzusetzen, bewusst das Ganze eben anzugehen und seinen Körper zu hegen und zu pflegen. Dass es halt eben nicht diese Folgen möglicherweise gibt. Aber ja, du hast recht, weil man ja immer noch an männlichen Versuchstieren und allem testet und nicht unbedingt an Frauen und Frauen in Studien halt einfach unterrepräsentiert sind. Da könnte noch so viel mehr hervorkommen, wovon wir möglicherweise jetzt noch gar nichts wissen.
Ja, aber was sind so deine Hard Facts, die du so rausziehst? Hast du 3?
Ja, 3? Jetzt muss ich mir überlegen. Also ich fange mal an. Besonders spannend fand ich, wir haben ja auch das Thema Reanimation heute nochmal besprochen mit dem Herrn Dr. Metz. Da gab es 2 Punkte, die mich fasziniert haben. Einmal der Punkt, dass sind wir wieder bei schwangeren Frauen irgendwie haben die uns diese Folge hier gut begleitet, dass man bei schwangeren Frauen bei der Reanimation zum Beispiel darauf achten sollte, die auf die Seite zu legen. Weil dadurch, durch die Schwangerschaft verschieben sich gewisse Arterien und so weiter und so fort. Und dann kann man in der falschen Position da falschen Druck ausüben. Ich erkläre das jetzt total unwissenschaftlich. Herr Dr. Metz hat es ja vorhin super erklärt. Aber das fand ich sehr spannend, weil das war mir auch nicht bewusst. Ist auch mal gut zu wissen, falls ja bei einer Schwangeren mal ein Notfall passieren sollte, dass man weiß, wie man da eventuell handelt. Aber man wird ja auch am Telefon durchgeführt, das haben wir ja auch gerade eben gesagt bekommen. Und was ich auch spannend fand, war, dass wir in Deutschland, was die Laienreanimation angeht, noch gar nicht so gut aufgestellt sind. Also er hat ja das Beispiel gebracht mit, ich glaube, Finnland oder Dänemark, wo das bei 80% liegt und bei uns so bei 45%. Mhm. Und ich hätte schon gedacht, dass wir da besser aufgestellt sind. Das fand ich schon faszinierend.
Faszinierend und gleichzeitig irgendwie ein bisschen erschreckend.
Ja, absolut.
Weil ja genau in den meisten Fällen sind es ja die Laien vor Ort, die erstmal die Arbeit machen müssen. Habe ich ja auch gerade eben ein bisschen
toll
auffrischen dürfen, Gott sei Dank.
Hast du toll gemacht.
Ja, bis jemand kommt, der dann wirklich Ahnung hat und man dann schnell ins Krankenhaus gebracht wird.
Ja, ich habe auch gedacht, die Zahl wäre höher und ich habe auch gedacht, dass mehr Menschen das vielleicht können oder Ahnung davon haben. Also da muss dann ja auch, oder zumindest ist dann auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Mhm.
Und ja, eine Sache, die ich aber noch sehr positiv mitnehme, ist, wie cool sind wir eigentlich bitte als Frauen, dass wir zum Beispiel, Punkt, dass wir, dass unser Hormonhaushalt auch so eine tolle Wirkung auf unseren Körper haben kann, dass Östrogen schützend auf das Herz wirkt, dass das positiv für unsere Herzgesundheit ist. Das ist doch was ganz, ganz Tolles, mhm. was mir auch nicht bewusst war. Also erstmal danke an das Östrogen in meinem Körper.
Danke an Mutter Natur.
Hier, genau, das hier dazu beiträgt, dass ja ich mir um das Thema hoffentlich oder ja vielleicht erst dann ab der Menopause Gedanken machen muss. Es kann einen immer vorher treffen, das hat sie auch gesagt,
genau.
Ich weiß.
Also gerade präventiv, wenn wir da sind, ja. Ich glaube, da sollte man natürlich gedanklich bis zur Menopause, glaube ich, ist man als Frau doch geschützter, aber man sollte einfach frühzeitig anfangen, weil es kann jeden treffen, weil wenn wir dann auch nochmal da zurückkommen, ist das die Haupttodesursache und dann glaube ich, sollte man es nicht einfach so wegschieben und denken so, ach, wenn ich alt bin.
Ich war gerade zu sehr in der Lobeshymne vom Östrogen drin, ja. Ja, nee, also wirklich eine tolle Folge. Ich fand's super spannend. Ich fand sowohl die Frau Dr. Sahner als auch der Herr Metz, die haben das, man merkt auch, dass das einfach deren Leidenschaft ist, das, was sie machen. Das fand ich sehr berührend, sehr inspirierend.
War auch sehr beeindruckt, muss
und,
ich sagen.
Und das hat mir wirklich schon sehr, sehr gut gefallen. Und es geht ja auch hier bei uns immer noch spannend weiter, denn wir haben auch noch einiges vor thematisch. Nächste Folge geht es nämlich um das Thema Endometriose. Und da, liebe Elli, darfst du mich dann auch ein bisschen interviewen?
Ich bin sehr gespannt, gerade weil du ja selber betroffen bist. Deswegen,
genau,
glaube ich, freust du dich auch sehr, dass man das Thema auch explizit aufgreift. Und vielleicht haben wir auch noch das ein oder andere Beispiel zusätzlich, wie wichtig das ist, wie weit wir mittlerweile oder wie weit die Medizin mittlerweile ist. Da könnt ihr euch freuen auf die nächste Folge.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dann alle wieder fleißig reinhört und reinschaltet. Bis dann.
Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.